Deutschlandfunk. Systemfragen.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir kennen Sie aus den Nachrichten, von Fernsehbildern, Videos aus dem Netz und einige haben Sie schon am eigenen Leib erfahren. Polizeigewalt. Auch wenn sie statistisch gesehen nicht zugenommen hat, wird sie doch in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen. Sind wir mehr als früher dafür sensibilisiert? Fragen, ob sie verhältnismäßig ist und ob womöglich Menschen mit Migrationshintergrund stärker davon betroffen sind. Antworten auf diese Fragen gibt eine aktuelle Studie, die diese Woche erschienen ist. Und sie beschäftigt auch unsere heutige Ausgabe der Systemfragen. Wie lässt sich rechtswidrige Gewalt im Polizeieinsatz verhindern? Wo begegnen wir Polizeigewalt am häufigsten? Inwieweit werden diese Fälle aufgearbeitet? Was sind besonders kritische Situationen und wie lassen sie sich gegebenenfalls entschärfen? Darüber spreche ich gleich mit Professor Tobias Singelnstein, Leiter des DFG-Projekts Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Und meine Kollegin Vivien Leuer hat recherchiert, welche Rolle das Thema in der Polizeiausbildung spielt und inwieweit Polizeigewalt aufgearbeitet wird. Dabei sind Polizistinnen und Polizisten auch selber immer wieder Opfer von Gewalt. Und sie werden natürlich darauf trainiert, dass sie im Fall der Fälle Gewalt einsetzen müssen. Welche Bilder von Polizeigewalt kommen Ihnen in den Sinn? Annika Schneider hat ein paar Fälle und ihre Folgen zusammengestellt, die für Aufsehen gesorgt haben.
Chauvin presste sein Knie gut 9 Minuten lang auf Lloyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen.
Seit dem 25. Mai 2020 ist in den USA vieles nicht mehr, wie es vorher war. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd, verursacht durch einen weißen Polizisten, hat das ganze Land aufgerüttelt.
Wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd ist der frühere US-Polizist Derek Chauvin zu 22,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Mohamed Lamine Dramé, geflohen aus dem Senegal. Erst 4 Monate war er in Deutschland. Nun ist Mohamed tot.
Er wurde erschossen. Mit 5 Schüssen aus der Waffe eines Polizisten in Dortmund.
Zuvor hatte ein Betreuer in einer Jugendhilfeeinrichtung die Polizei gerufen, weil der Flüchtling aus dem Senegal sich möglicherweise selbst mit einem Messer umbringen wollte. 11 Beamte rücken an, setzten Elektro-Taser und Reizgas ein.
Am vergangenen Donnerstag haben wir Anklage vor dem Landgericht Schwurgericht erhoben gegen 3 Beamte wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung im Amt, gegen einen 4. Beamten wegen der Anstiftung dazu und gegen einen 5. Beamten wegen Totschlags.
Wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn Sie mich zwingen, ja, werden Sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage, werden Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken.
Das Mitglied der Gruppe Letzte Generation hält das polizeiliche Vorgehen für rechtswidrig. Er war von den Beamten mit einem sogenannten Handbeugetransportgriff von der Straße getragen worden.
Der Aktivist, dem hier körperliche Schäden angedroht wurden, habe keine Schäden erlitten.
Ob das Vorgehen der Polizei rechtswidrig war, könne nur im Rahmen einer Klage im Hauptsacheverfahren geklärt werden, so das Verwaltungsgericht.
Einige dieser Fälle wollen wir aufgreifen, zuvor aber noch ein paar Zahlen, um die Dimension dieses Themas klarer zu machen. 2021 gab es laut Statistischem Bundesamt 2790 Ermittlungsverfahren gegen PolizeibeamtInnen wegen rechtswidriger Gewaltausübung. Über 90% der Verfahren wurden eingestellt und nur in 2% der Fälle hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Warum das so ist und viele Fälle auch gar nicht angezeigt werden, das weiß Tobias Singelnstein. Er ist Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Uni Frankfurt am Main und hat Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen untersucht. Kurz QIAPOL nennt sich abgekürzt das Projekt. Dafür haben er und sein Team über 3300 Betroffene befragt und über 60 qualitative Interviews geführt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Polizeidienst, in Opferberatungsstellen, der Staatsanwaltschaft, mit RichterInnen und RechtsanwältInnen. Das Neue an dieser Studie ist, dass Polizeigewalt bislang noch nicht aus so vielen verschiedenen Perspektiven wissenschaftlich untersucht wurde und sie erstmals auch die Opfer in den Blick nimmt. Ich wollte zunächst einmal von Tobias Singelnstein wissen, wie offen man ihm und seinen Kolleginnen bei der Polizei begegnet ist, als sie dieses Thema untersucht haben.
Wir haben natürlich auch Abwehr gespürt, aber es gab auch eine ganze Reihe von Beamtinnen und Beamten, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, gut, dass das mal jemand untersucht, dass da mal jemand einen Blick drauf wirft. Und die größte Gruppe, da ist so eine kritische Offenheit da, ne? Die haben vielleicht eine andere Perspektive, aber es gibt eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen.
Sie sind dort also kein rotes Tuch?
Bei manchen bestimmt, aber ich würde jetzt nicht sagen, in der Polizei insgesamt. Und wir gehen zum Beispiel auch regelmäßig in die Polizei zu Ausbildungs-, Fortbildungsveranstaltungen für Führungskräfte zum Beispiel und stellen unsere Ergebnisse dort vor.
Ihre Studie liefert ja Befunde zu übermäßiger Gewaltanwendung durch die Polizei. Was versteht man eigentlich darunter, wenn etwa Wasserwerfer, Pfefferspray oder Schlagstöcke gegen Demonstranten eingesetzt werden? Oder wir haben es ja auch gehört, kürzlich die sogenannten Schmerzgriffe, um die Straßenblockaden von Protestierenden der letzten Generation aufzulösen.
Man muss sich, glaube ich, klar machen, dass die Polizei in bestimmten Situationen ja durchaus befugt ist, Gewalt einzusetzen. Zugespitzt kann man formulieren, immer dann, wenn polizeiliche Maßnahmen auf andere Weise nicht mehr durchsetzbar sind, dann darf auch Gewalt eingesetzt werden, um diese Maßnahme durchzusetzen. Aber diese Gewaltbefugnis ist eben auch für die Polizei eine Ausnahmebefugnis. Das heißt, es ist das letzte Mittel und es darf nur eingesetzt werden, wenn es verhältnismäßig ist. Und das ist der rechtliche Maßstab, an dem sich die Polizei in ihrem Handeln eigentlich orientieren muss. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man nun polizeiliche Gewaltanwendung bewertet, sondern PolizeibeamtInnen haben darauf auch nochmal einen eigenen Maßstab, der sehr von Praktikabilität und Effizienz geprägt ist. Und Bürgerinnen und Bürger gucken auch in einer bestimmten Art und Weise auf diese Gewaltanwendung. Und das führt in der Praxis häufig dazu, dass es Diskussionen um diese gewaltsamen Auseinandersetzungen gibt, weil die eben unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden.
Sehen Sie denn, dass die Hemmschwelle für die Anwendung von Gewalt seitens der Polizei möglicherweise sinkt?
Das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil wir eben wenig Untersuchungen, wenig Daten dazu haben in Deutschland, um das jetzt im Längsschnitt zu untersuchen. Deshalb kann ich eigentlich nur meinen Eindruck schildern aus der wissenschaftlichen Befassung mit dem Thema. Und da würde ich eher sagen, dass das nicht so ist, sondern dass wir eher eine relativ kontinuierliche Entwicklung polizeilicher Gewaltanwendung sehen und dass sich die Gesellschaft, die öffentliche Debatte aber mehr für das Thema interessieren und auch Fälle eher problematisieren.
Kommen wir nochmal auf das Stichwort Verhältnismäßigkeit der Einsätze. Gibt es eigentlich darüber Einigkeit, wann ein Einsatz von Polizeigewalt verhältnismäßig ist und wann nicht?
Das Recht hat auf so einer theoretischen Ebene eigentlich die Vorstellung, dass man das relativ klar sagen könnte. Es muss das mildeste Mittel eingesetzt werden und das muss geeignet sein, den Zweck zu erreichen. Und auch noch Zweck und Mittel müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Aber in der Praxis sehen wir in unserer Forschung sehr deutlich, dass viele Fälle nicht so klar sind, sondern dass man darüber durchaus diskutieren und streiten kann und unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wenn wir uns jetzt die öffentliche Debatte um die Schmerzgriffe angucken, dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, weil da sehen wir sehr genau, dass der rechtliche Maßstab eben nicht so ganz exakt ist und dass man durchaus unterschiedlicher Auffassung sein kann und verschiedene Positionen darum streiten, was jetzt zulässig ist und was nicht.
Welche Faktoren spielen da eine Rolle bei so einem Einsatz, auch was die Rechtmäßigkeit angeht? Das ist ja auch für die Polizisten nicht einfach zu reagieren in einer extremen Situation, wo sie ganz schnell reagieren müssen. Was kriegen sie da für Rückmeldung? Welche Faktoren dazu führen, dass sie Gewalt einsetzen?
Wir sehen in unserer Forschung, dass einerseits sowas wie Frust und Überlastung und Stress dazu führen können auf polizeilicher Seite, dass Situationen eskalieren. Und was ganz wichtig ist, ist Situationsdominanz. Polizei strebt eigentlich danach, Einsätze zu dominieren, dort die Hoheit zu haben. Und wenn diese Hoheit in Frage gestellt wird, dann liegt es schnell nahe, die Autorität durch einen Gewalteinsatz wiederherzustellen. Und wenn man sich zum Beispiel einmal darauf festgelegt hat, dass eine bestimmte Maßnahme jetzt durchgesetzt werden soll, dann ist es für die Beamtinnen und Beamten häufig schwierig, nochmal einen Schritt zurückzugehen und nochmal durchzuatmen, nochmal zu überlegen, geht es nicht vielleicht doch anders. Zum Beispiel, wenn sich die Situation ein bisschen geändert hat, sondern dann gibt es so einen Automatismus, dass der einmal eingeschlagene Weg dann auch bis zum Ende beschritten wird.
Kommen wir jetzt mal auf die Opferperspektive zu sprechen, die ja auch Teil Ihrer Studie ist und was ja auch recht neu ist, diese überhaupt in den Blick zu nehmen. Wer ist denn besonders betroffen von Gewalt und wovon berichten die Opfer konkret?
Also in unserer Stichprobe, die ja nicht repräsentativ ist, sehen wir, dass vor allem Großveranstaltungen besonders betroffen sind, also Versammlungen und politische Aktionen, aber auch Geschehen mit Fußballfans im Bereich des Profifußballs sind in der Befragung besonders häufig berichtet worden. Und 20% der Fälle betreffen Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen, also das, was so alltägliche Polizeiarbeit ist, wenn man so will, wo wir alles Mögliche haben. Also, dass die Polizei wegen eines Konflikts gerufen wird, dass eine Wohnung durchsucht wird, dass eine Kontrolle auf der Straße stattfindet. Also, wo wir im Prinzip die ganze Bandbreite polizeilicher Tätigkeit sehen.
Wer sind diese Opfer? Sind das besonders junge Menschen? Sind das welche mit einem Migrationshintergrund? Und wer sind die Polizeibeamten, die dann stärker möglicherweise Gewalt ausüben?
Es gibt jetzt Leute, die machen häufiger solche Erfahrungen, zum Beispiel, weil sie regelmäßiger auf Versammlungen gehen oder als Fans Fußballspiele oder beispielsweise auch POC, die sagen, People of Color, die sagen, dass sie häufig von der Polizei kontrolliert werden und die häufig relativ desillusioniert sind, die deswegen auch eher nicht Anzeige erstatten. Also in unserer Stichprobe, in unserem Sample haben wir viele, viele junge Menschen und es ist auch ein stark männlich geprägtes Sample und was Ähnliches sehen wir auf Seiten der Polizei. Auch dort sind es vor allem männliche Beamte, die Gewalt ausüben und vor allem junge Beamte. Also wenn man so will, stehen sich häufig junge Männer in diesen Situationen gegenüber.
Haben die Opfer dann im Anschluss an dieser Gewalterfahrung Anzeige erstattet?
In unserer Stichprobe ist es so, dass die Anzeigebereitschaft sehr niedrig war. Nur 9% der Betroffenen haben sich für eine Anzeigeerstattung entschieden. Das heißt, der absolute Großteil hat darauf verzichtet und wollte lieber nicht selbst ein Strafverfahren initiieren.
Warum haben Sie das nicht gemacht?
Wenn man versucht, es mal so auf einen Punkt zu bringen, kann man sagen, dass die Leute eigentlich denken, sie haben keine Chance in so einem Strafverfahren. Entweder große Rolle spielt zum Beispiel schon, dass sie davon ausgehen, dass die handelnden BeamtInnen gar nicht identifiziert werden können. Dann haben sie Sorge, dass die Beweismittel nicht ausreichen. Oder sie denken, dass PolizeibeamtInnen ohnehin in diesen Verfahren einen strukturellen Vorteil haben und es nicht zu einer Verurteilung kommt.
Kommen wir auch gerade mal auf die Justiz zu sprechen. Sie haben ja auch Anwälte, Richter, Richterinnen und Staatsanwälte befragt. Was sagen die? Inwieweit kommen zum Beispiel Opfer von Gewalterfahrung juristisch zu ihrem Recht?
Wenn wir in die Statistik gucken, dann sehen wir, dass die Anklagequote in dem Bereich sehr, sehr niedrig ist. Nur 2% der Verdachtsfälle kommen auch zur Anklage. Und stellt sich natürlich die Frage, warum ist die so niedrig? Und da sehen wir in unserer Forschung im Prinzip 3 Gründe, die dafür in Frage kommen. Das erste ist, dass man am Ende aus Sicht der Justiz zum Ergebnis kommt, der Gewalteinsatz der Polizei war gerechtfertigt und ist deshalb nicht strafbar. Aber wir sehen in der Forschung eben, dass es daneben auch 2 große andere Bereiche gibt. Nämlich erstens, dass es gar nicht genug Beweismittel gibt, um die PolizeibeamtInnen zu überführen oder dass die Staatsanwaltschaften sagen, na, das reicht ihnen nicht aus, um das zu einer Anklage zu bringen. Und die andere Gruppe eben, dass auch die Staatsanwaltschaften sagen, in den Fällen, die zur Anzeige gelangen, wir können gar nicht identifizieren, welche Beamtinnen und Beamten hier gehandelt haben.
In Nordrhein-Westfalen gilt der Grundsatz, dass Strafverfahren oder Anzeigen gegen eine Polizeibehörde oder Polizeibeamte von der Nachbarbehörde bearbeitet werden. Zum Beispiel im Fall Dramee. Beim Dortmunder Einsatz ermitteln Kollegen aus Recklinghausen und umgekehrt bei anderen Fällen. Ist das eine wirksame Methode, um solche Fälle aufzuklären?
Ich glaube, wenn man sich das mal ganz nüchtern betrachtet, liegt es auf der Hand, dass das eine herausfordernde Situation ist für die PolizeibeamtInnen. Und das sehen wir auch in unserer Forschung, zum Beispiel in den Interviews mit internen ErmittlerInnen, die wir geführt haben. Das ist natürlich schon eine herausfordernde Situation, wenn man da auf einmal gegen KollegInnen ermitteln soll, von denen man natürlich ein besonderes Bild hat und wo es schwierig ist, unvoreingenommen heranzugehen. Und deshalb stellt sich die Frage, was gibt es eigentlich für Mittel und Wege, hier mehr Unvoreingenommenheit und mehr Unabhängigkeit herzustellen? In Deutschland ist dieses Prinzip, die benachbarte Dienststelle ermittelt, eigentlich das schlechteste Prinzip, was in der Praxis zu finden ist. Es gibt andere Bundesländer, die haben diese Ermittlungen zentralisiert. Das ist eine spezielle Dienststelle für interne Ermittlungen beim Landeskriminalamt zum Beispiel gibt, wo also diese Ermittlungen zentral geführt werden. Und es gibt sogar auch Bundesländer, die diese Dienststellen nochmal verselbstständigt haben, das heißt aus der normalen Polizeiorganisation herausgenommen haben, um für noch etwas mehr Unabhängigkeit zu sorgen.
Welche Bundesländer sind das, die da möglicherweise vorbildlich sind?
In Hamburg ist es zum Beispiel so, dass es entsprechend verselbstständigt ist. Trotzdem muss man natürlich auch in diesen Konstellationen sagen, bleibt es dabei, der ermitteln PolizistInnen gegen PolizistInnen. Ja? Und ich glaube, man kann sich schon die Frage stellen, ob nicht noch mehr Unabhängigkeit eigentlich notwendig wäre, um diese besondere Konstellation, wo der Staat quasi gegen seine eigenen AmtsträgerInnen ermitteln soll, auch im Hinblick auf eine Gewaltenteilung, für noch mehr Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit zu sorgen.
Das sagt Tobias Singelstein, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Uni Frankfurt am Main. Und wir wollen das Thema noch weiter vertiefen mit unserer NRW-Korrespondentin Vivien Leue. Wie geht man hier konkret mit Fällen von Polizeigewalt um? Und wie werden Polizistinnen und Polizisten auf ihre Einsätze vorbereitet? Wo gibt es Defizite? Schauen wir uns zunächst mal den Fall Mohamed Dramé an. Der 16-jährige Senegalese, der 2022 in Dortmund von Polizisten erschossen wurde. Vivien Loye, wie ist da der aktuelle Ermittlungsstand?
Ja, wir haben es eben schon gehört, 5 Polizisten und Polizistinnen sind angeklagt worden, denn die Ermittlungen, die haben eben ergeben, dass zum Beispiel vor dem Einsatz der Schusswaffe nicht gewarnt wurde. Und das muss aber passieren. Es zeigte sich auch, dass der Einsatz insgesamt nur wenige Minuten dauerte, bis eben diese tödlichen Schüsse fielen. Also es eskalierte quasi sofort, weil der Einsatzleiter sehr schnell den Befehl gab, zum Beispiel Pfefferspray und dann den Taser einzusetzen. Und letztlich, so sagte es die Staatsanwaltschaft, habe der Jugendliche aber nie eine Gefahr für die Beamten und Beamtinnen dargestellt. Also es sieht so aus für uns Beobachter, Beobachterinnen, als sei weder verhältnismäßig noch nach Vorschrift vorgegangen worden. Und das muss nun eben das Strafverfahren klären.
Ja, Verhältnismäßigkeit ist immer ein wichtiges Stichwort und gar nicht so einfach zu definieren. Wie sehen denn überhaupt die Vorschriften aus? Beziehungsweise wie werden Polizisten und Polizistinnen auf solche Einsätze trainiert?
Ja, wenn ich zu diesem Thema die Experten, Expertinnen quasi in der Praxis frage, dann heißt es eben, jeder Einsatz ist einzigartig und muss eben dann einzeln sozusagen betrachtet werden. Und es gilt, Sie sagten das gerade, die Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet ganz konkret, zuerst muss es immer eine Ansprache geben, also Kommunikation, dann aber auch die Androhung, was jetzt passiert, zum Beispiel, ob Gewalt eingesetzt wird. Und dann muss immer wieder diese Abwägung im Kopf der Polizisten, Polizistin passieren. Ist die Situation gerade gefährlich? Muss ich jetzt sofort Gewalt einsetzen? Oder kann ich auch einfach zum Beispiel abwarten, weil gerade eben nicht Gefahr in Verzug ist? Und ich habe vor einiger Zeit über das Thema dann auch mit der Chefin des Landesamts für Aus- und Fortbildung, Christine Früchte, gesprochen. Und sie erklärte aber immer wieder, wie wichtig Kommunikation sei.
Jeder Einsatz, den ich natürlich kommunikativ lösen kann, ohne in irgendeiner Form Zwang anwenden zu müssen, ist immer der beste Einsatz. Also da legen wir auf jeden Fall sehr großen Wert auf eine klare Ansprache, ich sag mal eine vertrauensbildende Ansprache.
Und das scheint eben in diesem Fall nicht so gewesen zu sein. Ich habe auch ein Schießtraining gesehen, da wird immer während und vor und nach dem Schießen auch gesprochen. Das ist einfach Teil der Ausbildung.
Da ist natürlich auch wichtig, die richtige Sprache zu sprechen, auch die Fremdsprache möglicherweise. Lag das im Fall Dramé auch daran, dass das Ganze so eskalierte, weil der junge Flüchtling kein Deutsch sprach, sondern Französisch?
Ja, möglicherweise. Er wurde auf Deutsch und Spanisch angesprochen. Aber klar ist auch, dass von den BeamtInnen eben nicht erwartet werden kann, alle Sprachen zu sprechen. Aber in solchen Fällen gibt es eben Dolmetscher. Und hier in diesem konkreten Fall, der Einsatz war ja tagsüber, es gab keine drohende Gefahr. Man hätte auf einen Dolmetscher oder Dolmetscherin warten können. Auch Psychologen hätten angefordert werden können. Dennoch, die Polizeiausbildung in NRW, die geht auf solche Situationen ein, die bespricht mit den Anwärtern und Anwärterinnen, was eben getan werden kann, wenn es Sprachbarrieren gibt. Und es gibt bei gerade Geflüchteten auch noch einen weiteren Aspekt.
Nichtsdestotrotz versuchen wir die Kolleginnen und Kollegen zumindest darauf vorzubereiten, dass sie zum einen möglicherweise auf Sprachbarrieren stoßen, vielleicht allerdings auch auf Menschen, die in ihren Ländern schlechte Erfahrungen mit Polizei gemacht haben, vielleicht gar kein Vertrauen in Polizei haben, so wie wir das bei uns durchaus gewöhnt sind. Also die meisten Bürgerinnen und Bürger vertrauen der Polizei. Und da einfach darauf vorzubereiten, dass die möglicherweise mit Vorbehalten oder sogar Angst reagieren könnten und dass man das bei der Kommunikation oder bei der Art, wie man auftritt, durchaus auch mit beachten sollte und muss.
Also zuerst Kommunikation, danach Gewalt in angemessener Form und der Schusswaffeneinsatz ist tatsächlich immer das allerletzte Mittel.
Und dennoch kommt es ja immer wieder auch zu übermäßiger Gewaltanwendung im Polizeidienst. Wird das irgendwie kritisch reflektiert? Wie geht die Polizei damit um?
Ja, bleiben wir mal bei der Ausbildung. Da wird versucht, daraus zu lernen. Es gibt eine Behörde in Nordrhein-Westfalen, die sich alle größeren Einsätze oder auch solche, die nicht gut gelaufen sind, hinterher nochmal anschauen. Da hören wir am besten noch gleich einmal wieder die Christine Früchte, die Chefin des Ausbildungsamtes.
Die sehen sich das auch an im Hinblick darauf, ob irgendetwas geändert werden muss in Ausstattung, im Einsatzgeschehen. Und mit denen koppeln wir uns dann auch wieder zurück.
Also zum Beispiel seitdem bei Einsätzen sich gezeigt hat, dass immer häufiger Messer im Spiel sind, werden Polizisten und Polizistinnen eben besonders auf solche Situationen trainiert, wie sie da deeskalieren können, ohne möglicherweise dann die Schusswaffe zu ziehen.
Nun liegt ja bei vielen BeamtInnen die Ausbildung schon ein paar Jahre zurück. Wie sorgt denn überhaupt die Polizei dafür, dass sich nicht auch während der Dienstjahre vielleicht ein problematisches Verhalten entwickelt oder auch Vorurteile verfestigen?
Ich würde sagen, da hat sich in den vergangenen Jahren doch einiges getan. Es gibt mittlerweile sowas wie Supervision, es gibt auch verschiedene weitere Angebote, um eben das eigene Verhalten reflektieren zu können. Aber letztlich muss ich sagen, dafür braucht es ja Zeit. Und die fehlt im alltäglichen Polizeidienst allzu häufig. Also ich habe mal in meinen Recherchen vor einiger Zeit auch mit einem Polizeischüler gesprochen und der sagte mir, wie wichtig es eben ist, über sich selbst und seinen Umgang mit schwierigen Einsatzlagen auch nachzudenken.
Und wenn wir nicht anfangen, darüber zu reden, zu reflektieren, einzuordnen, zu veranschaulichen, was der Beruf für uns ist, was er mit uns gemacht hat, auch als Menschen. Jeder Anwärter ist nach dem ersten Jahr, nach dem ersten Praktikum ein anderer Mensch. Das sieht man, weil man Sachen sieht, die man vorher noch nie erlebt hat und auch nie gedacht hat, dass man sie erlebt.
Aber er sagt eben auch, der Einsatztagesablauf ist sehr stressig und da bleibt häufig dafür keine Zeit. Der Polizeischüler, mit dem ich sprach, hatte eine polnische Migrationsgeschichte und der erzählte mir, dass es manchmal sofort die Situation entspannt, dass er diese Migrationsgeschichte hat.
Und man merkt dann doch auch schnell, wenn es auf Deutsch nicht weiterhilft, auf Polnisch zu wechseln, hat man direkt andere Atmosphäre. Auf einmal ist man Polizist und gleichzeitig doch auch irgendwie Landsmann. Und man merkt doch schnell, wie das Adrenalin auch vom Gegenüber dann runtergeht.
Und insofern versuchen Polizeibehörden jetzt in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern eben mehr Anwärter, Anwärterinnen mit Migrationsgeschichte anzuwerben.
Und gleichzeitig beobachten wir ja auch immer mehr Fälle von rechten Tendenzen in der Polizei. Das ist ja sicher auch nicht unproblematisch, gerade im Zusammenhang mit Polizeigewalt.
Absolut. Also da gab es ja nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, auch in Hessen, Rheinland-Pfalz etliche Beispiele. Hier in NRW gab es rechte Chats in der Polizeidienststelle Mülheim, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgten. 2021 war das. Und daraufhin hat das Innenministerium eine Stabsstelle für rechte Tendenzen in der Polizei eingerichtet, um sich das Problemfeld eben noch einmal genauer anzuschauen und Lehren daraus zu ziehen.
Ja, was gibt es konkret jetzt für Ansätze für Lehren daraus?
Aus diesen Lehren dieser Stabsstelle entstand tatsächlich ein Projekt, das nennt sich Alltagsreflexionen. Da gehen Menschen aus dem psychosozialen Dienst der Polizei in die Polizeidienststellen, bieten einen Raum für kleine Gruppen, eben darüber zu sprechen. Ja, was gibt es so für Gedanken, für Überlegungen, wie laufen Einsätze? Das braucht natürlich viel Vertrauen, aber das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden, sagten mir die entsprechenden Stellen. Generell sagt auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, muss dieses eigene Reflektieren, aber eben auch das systemische Schauen auf die Kollegen, Kolleginnen besser funktionieren.
Und dann brauchen wir Vorgesetzte, die Führungsaufgaben auch dahingehend wahrnehmen, dass, wenn man merkt, da wackelt einer, dass man dann eingreift und sich kümmert. Also Polizei ist auch eine Veranstaltung von Zuhören, Kümmern, Supervision, Coaching, alles Begriffe, die wir früher nicht kannten, das ist neu und das wird sich ändern.
Ja, und das sind eben Folgen zum Beispiel aus dieser Stabsstelle, die da wirklich mal genau hingeschaut hat.
In Nordrhein-Westfalen ermitteln bei Fehlverhalten von Seiten der Polizei die benachbarten Polizeibehörden. Das sagte ja auch Professor Singelstein im Interview und hat das kritisiert. Wie steht man denn überhaupt dazu? Wird das kritisch reflektiert?
Eigentlich wird gesagt, wir leben in einem Rechtsstaat und da müssen wir auch ausreichend Vertrauen in die Polizei haben, auch in benachbarte Polizeibehörden, dass die Ermittlungen gut laufen. Außerdem sind die Staatsanwaltschaften letztlich Herren der Ermittlungen. Natürlich machen dann die Polizisten die Arbeiten vor Ort. Aber woran es tatsächlich sehr starke Kritik gibt, ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel einen unabhängigen Polizeibeauftragten nur ansässig im Ministerium haben. Und das wäre noch unabhängiger in den Landesparlamenten. Das ist in 7 Landesparlamenten durchaus verankert in der Bundesrepublik. Auch in Nordrhein-Westfalen ist das jetzt Thema. Denn dann wäre so ein Polizeibeauftragter oder so eine Beschwerdestelle wirklich unabhängig und könnte eben unabhängig vom Dienstherren, das ist ja immer der Innenminister, schauen, wo gibt es vielleicht auch systemisches Versagen und wo muss eben genauer hingeschaut werden oder nachjustiert werden.
Soweit meine Kollegin Vivien Leue. Es zeigt sich am Ende, das Problembewusstsein für Polizeigewalt ist in der Öffentlichkeit und bei der Polizei gestiegen. Um Fälle übermäßiger Polizeigewalt aufzuklären, das hat auch die Queerpool-Studie des Kriminologen Tobias Singelstein gezeigt, braucht es aber noch mehr wirklich unabhängig ermittelnde Institutionen. Das würde auch den Opfern stärker gerecht werden, die sich bisher oft ohnmächtig fühlen und deren Vertrauen in die Polizei beschädigt ist. Und nach wie vor fehlen Polizistinnen und Polizisten, um der Personalnot und dem dadurch bedingten Stress im Polizeialltag zu begegnen. Denn auch das kann Polizeigewalt fördern. Damit gehen die Systemfragen für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.